versöhnt mit meiner Vergangenheit.
Vor etwa 2 Wochen, meine Frau und ich saßen gerade beim Mittagessen, klingelt das Telefon. Eine junge Frau ruft an, sie sagt nur den Vornamen, das kommt manchmal vor, dann meinen die Leute, man weiß gleich, wer es ist, aber wenn man tausende Leute kennt, muss man dann doch noch überlegen, aber die Stimme war typisch und dann sagte meine Frau, du meinst sicher den Klaus und gab mir das Telefon. Und die junge Frau, das heißt so ganz jung ist sie gar nicht mehr, hat mir erzählt, sie hat eine OP vor sich, Krebsoperation, und so ein bisschen geschildert, hat sie gesagt, ihr Vater ist gestorben, sie war da bei der Beerdigung. Und dann hat sie gesagt, ich hatte durch einen Rechtsanwalt erwirkt, dass bevor mein Vater beerdigt wird, noch untersucht wird, Genuntersuchung, ob er wirklich mein Vater ist. Und dann kam raus, es ist nicht ihr Vater gewesen. Sie hat es immer schon erahnt, befürchtet. Und man hat ihr gesagt, da wird nichts nachgeforscht. Und sie hat dann ihrer Oma gesagt, sie will das wissen, und die Oma hat gesagt, oder sie will dann wissen, wer ist denn dann mein Vater? Und die Oma hat gesagt, das sage ich, kriegst du erst gesagt, wenn ich tot bin. Das weiß sie immer noch nichts. So, das kann so ein Stein sein, der richtig drückt. Der richtig drückt, weil man wissen will, was war denn eigentlich los und wie und was. Vergangenheit. Wir alle haben Vergangenheit. Aber nicht alle kennen Versöhnung. Ich habe bewusst noch einen Satz drunter geschrieben. Ich glaube, es braucht Versöhnung mit der Vergangenheit, um mit neuer Kraft nach vorne leben zu können. Dass da nichts ständig bremst und einen Kraft zieht. Aber um befreit durchstarten zu können, braucht es eine versöhnte Vergangenheit in 3 Richtungen. Ich glaube, es braucht Versöhnung mit Gott. Es braucht Versöhnung mit mir selber. Und es braucht Versöhnung mit anderen. Warum versöhnt mit Gott? Vielleicht kennt jemand von Ihnen, von euch auch, diese Frage, warum gibt es mich eigentlich? Klar, wir wissen, da gab es irgendeinen Mann und eine Frau, aber warum gibt es mich? Wenn mir jemand erzählt, man hat mir gesagt, wenn wir besser aufgepasst hätten, dann hätten wir dich nicht gehabt. Dann hätte ich studieren können oder dann hätten wir das und das machen können. Das baut er nicht gerade auf. Warum gibt es mich? Warum gibt es mich gerade so, wie es mich gibt? Warum muss ich immer grübeln? Warum habe ich immer psychische Belastungen? Warum? Also da mal eine Antwort. Dich gibt es, weil Gott wollte, dass es dich gibt. Er ist der Schöpfer des Lebens und er wollte, dass es dich gibt. Egal, was Menschen gesagt haben, über deinem Leben steht das Ja Gottes. Er wollte, dass es dich gibt. Und dann die Frage, lebe ich so, wie es Gott gut findet? Will ich überhaupt so leben? Gibt es Dinge, die falsch liefen, die ich auch vor Gott in Ordnung bringen muss? Jesus sagte einmal, Sünde, so ein Wort, das bedeutet Trennung. Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die eigentliche Sünde ist nicht, dass wir, was weiß ich, Strafzettel anhäufen daheim, weil unser Auto einfach einen so guten Motor hat oder sonst was, sondern die eigentliche Sünde, das, was uns trennt von Gott, zu meinen, ich brauche keinen Gott, komm gut selber klar. Daraus kommen auch manche Taten, die dann auch oftmals zwischen Menschen große Probleme schaffen. Versöhnt mit Gott. Dazu möchte ich gerne aus dem Alten Testament der Bibel, aus dem Psalmbuch, Psalm 32, zumindest die ersten Verse vorlesen. Wohl dem, oder man kann auch sagen, der ist wirklich zu beglückwünschen, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Was war das? Okay. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Hier wird etwas ausgedrückt. Es kann Dinge geben, wo wir selber schuldig wurden. Die haben wir vielleicht schon jahrelang versucht, immer unten zu halten. Aber manchmal ist es mit Schuld so, man legt sich hin, will einschlafen, plötzlich ist es wieder da. Man macht es manchmal so, man will das wegdrücken, aber das ist manchmal wie, wenn man in der Badewanne einen aufgeblasenen Luftballon runterdrücken will. Der kommt immer wieder hoch. Manchmal viel schneller, als man denkt. Und der Psalm 32 drückt auch aus, es kann Dinge geben im Leben, die legen sich einem regelrecht psychosomatisch auf den Körper, auf die Organe oder was weiß ich, da lastet etwas auf einen. Und es wäre so gut, das mal auszusprechen, abzugeben, bei Gott abzugeben. Aber manchmal hat man Schiss. Was denkt ein anderer, wenn das irgendwie rauskommt? Aber ich möchte ermutigen, Dinge auszusprechen, dann verlieren sie ihre Kraft und dann kann man wirklich wieder mit neuer Kraft nach vorne gehen. Versöhnt mit Gott, wo einem klar wird, da steht was zwischen mir und Gott. Jetzt kommt etwas, versöhnt mit mir selber. Das ist ganz stark auch typabhängig. Aber manche können sich nicht verzeihen, dass sie eine Gelegenheit verpasst haben. Hätte ich damals diese hübsche Blondine angesprochen, die wäre vielleicht meine Frau geworden. Jetzt hat sie die andere gekriegt. Die ist sicher nicht so glücklich. Verpasste Gelegenheit. Warum konnte mir so etwas passieren? Leute, die sehr gewissenhaft sind. Und dann passiert ihnen, wie konnte mir das passieren? Oder man leidet an der eigenen Familie. Warum muss ich in diese Familie hineingeboren sein? Oder man war in unguter Abhängigkeit von Menschen. Warum nur habe ich so lange das mitgemacht, dass dieser Mensch mich beherrscht hat? Manchmal muss man auch lernen, man ist gescheitert und es annehmen, das war jetzt so, um dann neue Schritte zu machen. Oder einfach einen Blick neu auszurichten, nicht mehr immer nur auf das eine zu starren, sondern neu nach vorne. Bevor ich da noch ein paar Sachen auch noch tiefer anspreche, ganz kurz ein kleiner Abstecher. Man hat festgestellt, es gibt bei uns Menschen verschiedene Antreiber, die uns so den ganzen Tag bei Laune halten oder die auch uns prägen. Und da gibt es so einen Antreiber, der sagt, sei perfekt. Korrekt und pünktlich, zeige keine Schwächen. Und man kann, wenn man dann eine Schwäche hat, sich das oft nicht verzeihen. Wie konnte mir dieser Fehler passieren? Manchmal lebt man auch, es kann eine Familie sein, wo alles perfekt sein muss. Und man traut sich da nicht zu sagen, bei mir ist es anders. Übrigens, das ist eine Sache, die ich in unserer Gesellschaft auch beobachte. Es kommt wieder mehr, als es vor 20 Jahren war. Dieses Perfekte hängt damit zusammen, dass wir sehr stark uns mit Medien beschäftigen, wo sehr viel auch perfekt gemacht ist. Und da muss man einfach auch wieder Mut haben, auch mal Fehler gehören zum Leben dazu. Und da ist jetzt die Challenge, wenn so jemand immer alles perfekt machen muss, lerne aus der Gnade Gottes zu leben und lerne das Prinzip 80-20. 80-20 heißt, es reichen in vielem in unserem Leben 80%. Weil für die letzten 20% der Vorbereitung brauchen wir manchmal nochmal so viel Kraft, wie wir für 80% brauchen. Also es gibt Hauptamtliche, denen darfst du eigentlich keine PowerPoint machen lassen. Die verbringen da unsagbar Zeit. Nochmal rumgefitzt und wehe, ist da ein Fehler drin gewesen. Dann sind die da völlig fertig. Meins hat mich schon auch genervt. Mal eine Predigt gehalten, wirklich drum gerungen, dass es gut wird und fand auch, es war gut. Und dann kam so einer auf mich zu und hat gesagt, 3 Fehler in der PowerPoint. Also dachte, hätte schon mal vorher noch was anderes sagen. Gab es sonst noch was? Nee, ich habe nur 3 Fehler entdeckt. Ich wollte eigentlich, hast du auch noch was mitnehmen können. Also da muss man lernen, wenn man damit zu tun hat. Jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, es gibt Berufe, die müssen 100% bringen. Ein Chirurg, der auch, was weiß ich, wirklich ganz feine Sachen auch in Ordnung bringen muss. Und so, wenn der da rumschlampert, das ist natürlich schlecht. Aber es gibt viel im Leben, da reicht 80-20. Dann gibt es so diesen Treiber, sei gefällig, gut bei Laune, gute Seele. Man spricht eher nicht über die eigenen Bedürfnisse. Also man hat auch gelernt, man muss immer, es sind auch Leute, die haben manchmal so ein bisschen verkürzte Backenmuskeln, die grinsen den ganzen Tag. Aber sag ich mal, Japaner erlebt habe, der hat gegrinst und den anderen dann das Messer rein, da lasse ich mich dann immer beeindrucken. Aber das sind so Leute, wirklich immer gut, das ist auch harmonisch so. Und jetzt hauen die mal auf den Tisch. Sind erschrocken, was ihnen passiert. Dass sie jetzt da völlig aus dem Ding sind. Das sind auch Leute, die ganz schlecht Nein sagen können. Wir müssen das lernen, auch mal Nein zu sagen. Dann der dritte, sind so, streng dich an, Sorgen und Opfertaten, man quält sich, ist einem nichts zu viel und das Leben ist halt Leiden, so ist halt, ist kein Ponyhof und was für Sprüche es da alles gibt. Und dann haben sie sich mal was gegönnt. Die gingen nach 30 Jahren zum ersten Mal in den Urlaub und dann passierte daheim etwas, weil sie sich gehen ließen, so denken sie dann. Völlig, wie, wer war doch daheim geblieben und was weiß ich. Die müssen auch lernen, dass man nicht nur so immer nur gibt und so, sondern einfach auch mal, vor allem ist dahinter oft auch das Denken, dass Leute mit einem zufrieden sind. Das ist so, ich habe einen 40-jährigen Bankleiter, also der war was Größeres, ein erfolgreicher Mann, der hat mir gesagt, ich versuche seit 35 Jahren meinen Vater zu überzeugen, dass ich auch was leisten kann. Und er ist immer noch nicht zufrieden. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Hätte jetzt nicht gedacht. Aber streng und so. Wenn man da dann gemerkt hat oder frei wurde und dann anfangen kann zu dienen, nicht nur für Likes und so, dass andere ja mit einem zufrieden sind, boah, das ist eine große Hilfe. Gibt's die Starken, sei stark, lass dir den Stress nicht anmerken, wirk cool, hängt ein bisschen zusammen mit dem Dreier, die Profis, dann haben sie plötzlich Schwächen, erschrecken, schrecken darüber, brauchen Kraft, sie zu verstecken. Ich sehe noch eine Musikerin vor mir aus Berlin und wir haben mitgekriegt, Wir waren beim Chinesen essen und sie sagt, oh, hoffentlich kann ich was essen. Ich habe große Probleme mit meinen Innereien und kann manche Sachen gar nicht mehr essen. Vor allem, ich kann nichts Altes essen, ich muss immer frische Sachen essen. Da gab es beim Chinesen zum Glück so einen Wok, wo man frisches Zeug reingeben, ganz frisch geputzelt, das konnte sie essen. Dann hat sie mir erzählt, ich bin Worship-Leiterin, also Lobpreis, in einer Gemeinde. Unsere Zielgruppe sind nur BWL-Studenten. Die Besten der Besten. Und deshalb muss alles bei uns richtig stark sein, super Programm und so weiter. Und habe ich zu ihr gesagt, du, was sagt denn dann dein Team? Du mit deinem Theater da, mit deinen Innereien, Verdauungen und so weiter. Dann hat die gesagt, das weiß keiner. Wenn die das rauskriegen, fliege ich raus. Darf ich das nicht? Weil bei uns, wir sind für die Starken und wir müssen stark sein. Und dann sagte ich, ihr seid nicht stark und müsst für die Starken sein, ihr seid total krank. Was ist denn das? Lest mal wieder das Neue Testament, aber ganz langsam. Und entdeck mal bei Jesus, du musst doch nicht immer stark sein. Da zu lernen, auch mal Schwächen zuzugeben. Und wenn man dann aus dem Team rausfliegt, dann, wer man rausfliegt, ganz laut schreien, Halleluja, preis den Herrn. Also, dass ich endlich aus dem Laden hier draußen bin. Da gibt es noch die Beeiler. Das ist so ein bisschen, da bin ich auch sehr gut. Ständig noch was Neues machen, keine Zeit, keine Zeit. Und man übersieht schnell Menschen und ihre Hilfsbedürftigkeit. Da muss man lernen, langsam zu gehen. Langsamkeit einzuüben. Ich habe jetzt ein Auto, da kann man einstellen, dass es die Verkehrsschilder ist. Ich bin jedes Mal entsetzt, wie langsam 30 ist. Aber exakt 30, dann schaltet er automatisch auf 50 und auf 100. Also richtig langsam lernen. Am Anfang, ich bin hier durchgedreht. Inzwischen bin ich schon besser. So. All diese Antreiber können Gefahren beinhalten, wo man wieder mit anderen in Konflikte gerät und vor allem auch mit sich selber sich versöhnen muss und darf. Aber jetzt kommt das Tiefere. Versöhnt mit mir selber, ich wurde verletzt von. Das hat vielleicht Folgen. Das ist nie mehr herstellbar, wie es mal war. Und sich damit zu versöhnen. Ich erlitt Gewalt von oder Missbrauch, kann auch Machtmissbrauch sein, unterschiedliche Art, wird übergangen von. Also so Gewalt oder so. Ich weiß noch genau, wo ich stand in der 5. Klasse. Wir hatten eine Lehrerin, die war eigentlich 68er-Typ, so Freiheit und so weiter. War aber schwanger und da haben die Hormone ein bisschen verrückt gespielt. Ich habe eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur eine Spinne einer Mitschülerin hinten ins T-Shirt reingelassen. Und da kam die her und hat mir eine runtergescheuert. Ich war völlig überrascht. Eine 68erin, dass die einem da eine runterdonnert. Das vergesse ich nicht. Aber ich habe es inzwischen so, dass ich denke, es war schon ein Knallfrosch. Kannst du doch hier da Spinne reinlassen. Naja, 5. Klasse. Ich wurde vergessen. Wurde vergessen. Irgendwas. Wurde ausgelacht. Und dann zu lernen, ich möchte es mal aussprechen, dass mich das nicht ständig weiter quält und kaputt macht. Aber das ist jetzt schon ein Scharnier zu dem Dritten. Und da sind die größten Potenziale für Versöhnung. Im Miteinander, mit anderen. Familie. Eltern, Geschwister, Kinder. Und dann das berühmte Thema Erben. Ich fand es so stark. Ich bin zum Predigen, da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, du hast vor einiger Zeit mal bei uns gepredigt. Und da ging es um Vergebung. Und ich habe mit meiner Schwester seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt, ist in den USA. Wir haben geerbt und sie meint, sie hat zu wenig gekriegt und nicht zu viel. Das habe ich nicht so gesehen. Ich habe gedacht, dann reden wir halt nicht mehr miteinander. Aber das ließ mir keine Ruhe. Und dann rief ich ihr an. Ich war erst überrascht, weil wir hatten schon lange nicht mehr geredet. Da sagte ich, um es kurz zu machen, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du sagst, du hast zu wenig gekriegt und ich möchte dir gern das geben, was du gerne hättest. Denn mir ist so wichtig, dass wir wieder miteinander reden und als Schwestern wieder miteinander auskommen. Und das ist gelungen. Das sind für mich Momente, diese strahlenden Augen, als die Frau das erzählt hat, es ist gelungen, ich kann wieder mit meiner Schwester reden. Oder kennen Sie Arbeitskollegen, die Sie jahrzehntelang genervt haben? Könnte auch sein, ich frage der Arbeitskollege, der erzählt Ähnliches. Versöhnt, vor allem wenn man noch miteinander arbeiten muss. Nicht jeder hat ein Großraumbüro, wo man dann weit auseinandersitzt. Oder mit Nachbarn. Wäre an sich ein netter Kerl, aber sein Hund oder seine Katze ständig in meinem Garten. Wir haben uns so gefreut an den Rotkehlchen, die immer kamen und die meisten, oder was weiß ich, was sie gegessen haben. Und die Katze vom Nachbarn. Wir sahen nur noch Schwänzchen aus dem Mund raus. Die Katze war weg. Und seither ist Krieg. Versöhnt mit anderen. Und das gibt es auch in der Gemeinde. Das versöhnt oder eben im Streit. Denk noch an einen, der auf dem Missionsblatt, Mission weltweit, hinten drauf stand. Da kommen immer so Porträts. Und der hat geschrieben, er hätte noch nie mit seiner Frau Streit gehabt. Er war schon um die 80. Aber dachte, das glaube ich dir nicht ganz. Aber ja, jetzt wohnt er da in uns oder hatte da gewohnt, der lebt nicht mehr. Und dann ist meine Frau nicht spazieren, da kommt uns seine Frau entgegen. Ich habe gesagt, wo hast du denn deinen Mann? Dann hat sie gesagt, ich bin so sauer, wir haben so miteinander gestritten. Und der guckt 4 Schanzentournee und ich wollte rum spazieren laufen. Jetzt bin ich einfach Tür zugeklopft und bin los. Ich bin so sauer. Dann sagte ich zu meiner Frau, entweder sind wir Zeuge gewesen vom ersten Streit in einer jahrzehntelangen Ehe oder unser Bruder hat Anfänge von Demenz. Aber auf jeden Fall, das war ein echter Streit, was hier gerade vor sich geht. Wir müssen in der Gemeinde nicht so tun, als wären wir perfekt. Wenn wir das machen, uns kommen neue Leute rein, denken die nix wie weg hier. Die machen keine Fehler hier. Da passe ich nicht rein. Gemeinde ist ein Krankenhaus, wo alle hier in diesem Krankenhaus den Arzt brauchen. Dem einen fällt es dort, dem anderen da. Aber dass man sich miteinander immer wieder hilft, zu diesem Arzt zu kommen und von diesem Arzt zu leben. Und eben auch Dinge in Ordnung zu bringen. Eins meiner schönsten Sachen, ich habe an meinem Schreibtisch so ein Fläschchen, leeres Fläschchen Rotwein. Also nur das Fläschchen. Und das ist mein Erinnerungsfläschchen. In einer Gemeinde im LGV gab es einen riesen Zoff im Vorstand. Und die zwei Hauptdarsteller, die haben nichts mehr miteinander gehabt. Und ich habe dann versucht, da zu besuchen und dort zu besuchen. Und es ist gelungen, ich konnte ein Date verabreden. Ich habe gesagt, bin der Mediator, der aufpasst und ihr zwei redet. Und habe ich gedacht, wenn es gut geht, dann feiern wir noch Abendmahl. Und da habe ich dieses Fläschchen teurer Wein gehabt. Wenn die weiter Kampfhähne bleiben, aber ein bisschen besser wurden, da habe ich so einen Billigfusel da gekauft. Dann nehm ich den mit. Und habe abgewartet. Ging's los. Der Erste hat erzählt. Und ich dachte, oh, das läuft auf Billigfusel raus. Die Zweite erzählt, oh, gut, dass ich einen Billigfusel dabei habe. Jeder hat versucht zu erzählen, dann, nein, das war nur ruhig jetzt, reden lassen, ruhig, rede. Und dann gab es plötzlich, also ich saß da dabei, innerlich gebetet, Jesus, gib doch, dass die sich irgendwie wieder verstehen. Und auf einmal, jetzt verstehe ich, so habe ich dich damals verletzt. Und dann hat anders, also jetzt verstehe ich es auch, so habe ich da gesagt, wie wär's? Könntet ihr euch versöhnen? Ist nicht schlimm, wenn man da nochmal Luft holt und Luft raus. Und dann haben die sich versöhnt. Mich hat es das teures Fläschle gekostet. Aber das war ich bereit zu zahlen. Dann haben wir Versöhnungsmahl gefeiert. Und immer wieder, wenn wir es sehen, das wissen die heute noch. Oh, gut, dass du damals da warst. Und so weiter. Aber das ist stark so, was, ein starkes Zeichen. Aber ganz ehrlich, man muss sagen, ich habe die Kraft nicht dazu. Und ich habe so viel auch darunter gelitten. Das ist ein Wunder, wenn das geschenkt wird. Wo man vor allem auch mal fragt, wo wurde ich an anderen schuldig? Das ist mal ganz schwer, das zu erkennen. Und das hängt damit zusammen, wir sind unterschiedliche Typen. Mein Vater, der letztes Jahr gestorben ist, mein Vater, der hat mir gelernt, selber Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Auch den Kindern, uns Kindern. Ich habe gesagt, so ein Papa will ich auch werden. Meine Mutter tut sich unfassbar schwer, sowas auszusprechen. Vor 3 Jahren, das war das letzte Mal, wo ich mit meinem Vater richtig reden konnte, weil die haben dann immer zusammen in so einem kleinen Zimmer gewohnt und man kommt mit dem Vater und redet, hat die Mutter immer gesagt, was redet ihr da hinter meinem Rücken? Und, oh, Theater. Aber damals vor 3 Jahren kam mein Vater im Krankenhaus. Er hat gesagt, ich habe nochmal über einiges nachgedacht und glaub, Klaus, da gab es was, wir haben zusammen als Schreiner gearbeitet und da habe ich mich mal, das war nicht in Ordnung, wie ich mich da verhalten habe. Er hat gesagt, Baba, das ist schon längst in Ordnung, du hast mir da enorm geholfen, da hast wirklich nichts falsch gemacht und wir konnten das klären. Und konnten vor allem, als er letztes Jahr an Ostern wir zum letzten Mal mit ihm reden konnten, nochmal, Baba, ist alles in Ordnung. Gibt's was, was wir noch klären müssen? Nein, ist alles noch. Das ist mein Vater, der hat er mir auch ein bisschen beigebracht. Aber wenn man sich da schwer tut, dann hab mal den Mut, zu einem Menschen deines Vertrauens zu sagen, du, ich kann's nicht. Könntest du mit mir beten oder helfen, dass irgendwie geht? Jetzt kommt etwas, und wenn Versöhnung einseitig ist, ich will, aber der andere nicht, oft ein Problem. Dann sagt die Bibel, so viel an euch liegt, habt mit allen Frieden. Wenn der andere nicht will. Hey, vor 4 Wochen komme ich heim, da sagt meine Frau, du, da war einer da, der hat eine große Packung Toffifee abgegeben. Der hat gewusst, Toffifee ist bei mir Champions League, der Schokolade. Ich mache gerade Fastenzeit kein Schokolade. Also nicht, dass sie denken, ich muss noch kurz in die Tankstelle. Und er hat es abgegeben, hat gesagt, ist dein Mann da? Nein, gäb's da einen Mann, der weiß, für was das ist. Ich habe gesagt, ich weiß schon, was das ist, aber es liegt 5 Jahre zurück. Ich habe den gebeten, ich habe gesagt, ich muss predigen über Vergebung und ich möchte, glaube, zwischen uns ist was, es tut mir sehr leid, bitte vergib mir. Und er hat jetzt 5 Jahre gebraucht, um zu sagen, es ist vergeben. Gut, er hat mir Toffifee geschenkt und eine Großpackung, da warte ich auch 5 Jahre. Aber mit dem sagen, manche brauchen da ganz lang. Was mache ich, wenn ich nicht mehr kann, weil der andere gar nicht mehr lebt? Gibt es ja auch. Da habe ich einer Frau mal geholfen, die sagt, oder nicht, da ging es nicht um, der war noch nicht tot, ihr Ex-Mann. Der hatte wieder geheiratet und sie traf eine ältere Frau immer diese neue im Kaufladen, also im Supermarkt. Ich dachte, oh, das ist immer wieder alles vor mir und ich habe so einen Groll noch auf meinen Ex. Er hat gesagt, jetzt mach Folgendes jetzt, schreibst du mal alles auf. Aber du schreibst nicht auf, wie du denkst, das, so will es die liebe Zeller hören, sondern du schreibst wirklich auf, was du denkst. Alles. Oh, das ist wirklich, ja, du schreibst alles auf. Gib dir 3 Wochen Zeit, dann komme ich wieder und dann liest du mir das alles vor, was dich verletzt. Du hast gesagt, da muss man schauen, ich habe 4 Stunden Zeit, du kannst jetzt brauchen, solange du willst, aber lese alles vor. Und dann hat die alles vorgelesen. Ich habe gesagt, so, jetzt war ich der Zeuge, ich habe das gehört, jetzt gibst du mir das mit, das vernichte ich. Jetzt sagen wir, Jesus, du hast es gesagt, und ich habe sie erst gefragt, möchtest du, dass er dir Kraft gibt, dass das dich nicht mehr so belaschen darf? Ja, das will sie. Und haben wir da miteinander gebetet, ich habe das mit und vernichtet. Sowas kann sein. Es kann aber auch sein, jemand ist tot, dann komme ich hin als Seelsorger, und die Person sagt es mir, ich bin ja stellvertretend, damit es mal ausgesprochen ist. Es kann auch sein, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Das ist manchmal auch nach Versöhnung so. Damit die Versöhnung bleibt, ist besser, man macht ein bisschen Abstand. Versöhnung heißt nicht, wir müssen wieder dick sein, sondern die Sache ist geklärt. Da müssen wir auch ein bisschen realistisch sein. Es gab aber einen in der Bibel, Josef, hatte viele, viele Brüder, vor allem die Brüder aus 4 Müttern entstanden, ein Vater, 4 Mütter. Und denen sagt er am Ende, die haben ihm viel Böses getan, ihr wolltet mir Böses tun, ihr habt es auch getan. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen, durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Wenn man so am Ende des Lebens sein kann, ganz stark. Und dann sage ich, dann hast du die Kraft, nach vorne zu leben. Und dann kannst du dich wieder fragen, Mensch, wofür schlägt noch mein Herz? Was würde ich gerne noch machen? Haben wir wieder Freiheit? Man entdeckt Perlen und kann sie verschenken, jetzt sinnbildlich. Wer wird selber Perle entdeckt, was wertvoll ist, der kann es auch so verschenken. Aber so ist jetzt ein Bild. Zu überlegen, wie kann ich für andere ein Segen sein mit Worten durch mein Verhalten und mein Handeln. Wie kann ich das machen? Du sagst, das kann ich nicht. Ja, glaube ich, dass du das nicht kannst. Aber da gibt es einen, der hing an so einem Teil hier. Damit Versöhnung möglich. Und er kann eine Wunderkraft geben, die man sich so noch nicht vorstellen kann, dass das möglich wird. Als ich in Bad Liebenzell zur Ausbildung war, 81, 86, können sich manche gar nicht vorstellen, weil die haben da noch Sternle putzt. Also so, die gab es noch gar nicht. Da gab es 3 große Führer in Liebenzell, Lienhard Pflaum, Ernst Vater und Alfred Geier. Und Lienhard Pflaum und Alfred Geiern waren sich spinnefeind. Warum, weiß ich nicht. Die konnten nicht miteinander. Und dann war die Frau vom Alfred Geiern im Sterben. Und dort haben sie sich getroffen. Und dann haben sie sich am Krankenbett, eigentlich am Sterbebett von der Christa versöhnt. Der Lienhard und der Alfred. Dann hat der Alfred gesagt, Lienhard, du darfst, wenn Christa gestorben ist, die Werbung mal. Dann habe ich gesagt, Leute, das muss sofort Vision weltweit auf die erste Seite. Nein, darf man nicht sagen. Ich habe gesagt, Leute, hallo, natürlich. Ich habe gesagt, wenn ihr es nicht draufbringt, dann erzähle ich es weiter. Also das muss gesagt werden. Das ist ein Riesenwunder, wenn 2 so Big Apple miteinander Versöhnung feiern. Das muss, dafür sind wir Christen da. Es gibt die Kraft der Versöhnung. Lass diese Kraft in dein Leben rein. Amen.